Du fragst dich so, wo sehe ich jetzt endlich mal Licht am Ende des Tunnels? Ich dachte, das wird irgendwann mal besser. Ja, vielleicht sind es auch Dinge, die gar nichts mit deinem eigenen Leben erstmal zu tun haben, sondern die die ganze Welt bewegen. Warum überall Hunger und Krieg und Terror? Warum lässt Gott das eigentlich zu, wenn er ein guter Gott ist? Und ich glaube, das sind so wichtige Fragen, die wir uns immer wieder stellen müssen, damit unser Glaube auch begründet ist. Dass wir, wenn wir eine Antwort für uns darauf formulieren können, auch sagen können, ich kann das jetzt erklären, so einigermaßen zumindest. Ja, ist eine große Frage, und die Menschen, die mich in meinem Leben mit ihren Predigten am meisten angesprochen haben, die haben es eigentlich alle so unter diesem Motto gehalten, ja, die Fragen, die die Menschen bewegen und auf die sie in den Predigten was hören wollen, die stehen in der Zeitung, ja, und die Antworten, die stehen in der Bibel. Und so bin ich da mal rangegangen, um zu gucken, was sagt denn Gottes Wort auch dazu? Es wäre schön, so einen Katechismus zu haben, habe ich mir diese Woche gedacht, wo diese Fragen gestellt werden: Gott, warum lässt du das zu? Und dann hätten wir von ihm selbst eine eigens formulierte Antwort darauf. Eine Antwort für mich darauf steht im letzten Vers in Johannes 16, Johannes 16, Vers 33. Ja, wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie gerne auf, kannst du dir den Vers gleich dick und fett markieren, wenn nicht, siehst du ihn mit mir hier vorne. Dort steht: Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Und dieser Anfang, dies alles habe ich euch gesagt. Jesus greift damit auf, all das, was er davor gesagt hat. Deswegen ist es so wichtig, die Bibel und Bibelverse auch im Kontext zu lesen, um zu verstehen, was bedeuten sie eigentlich. Und Jesus, er hat davor mit seinen Jüngern über den Heiligen Geist gesprochen. Und er hat zu ihnen gesagt: Dieser Heilige Geist, der wird euch im Leben nun leiten und er wird euch führen. Und der Vater im Himmel, der ist wie der Weinstock. Und wenn ihr Frucht bringen wollt, dann müsst ihr in eurem Leben verbunden sein an ihm und wie die Traube an der Rebe sein. Und er sagt: Dieser Heilige Geist, er ist euer Freund. Er ist derjenige, der euch überall im Leben beisteht, und er ist euer Lehrer. Ja, und Jesus ergreift all das auf, was er davor gesagt hat, und dann sagt er: Jetzt fasse ich das zusammen, das habe ich euch gesagt, aus einem einzigen Grund, damit ihr in mir Frieden habt. Das war der Grund. Damit ihr in mir Frieden habt. Und dieses "damit ihr es habt", das steht im Griechischen als possessiv da. Ja, das bedeutet, es ist dein Eigentum, was dir gehören soll. Jesus, er will, dass du was hast. Ja, er will dir nicht ein neues Haus schenken, er will dir nicht einen neuen Sportwagen schenken. Er will dir seinen Frieden schenken. Und das ist das, was er dir geben will. Es ist nicht ein Gefühl, es ist nicht eine Emotion, sondern er wünscht sich, dass du das als sein Eigentum besitzt, dass dich das zutiefst ausmachst. Und ich glaube, wenn ich das verstehe, dann verändert das am Ende auch mein Denken. Ja, denn diesen Frieden, den werde ich sehen, den finde ich nicht an einem bestimmten Ort. Ja, ich kann um die Welt reisen und ich kann diesen Frieden nicht finden. Dieser Friede ist nicht abhängig davon, was ich jemals in meinem Leben für Noten bekomme. Er ist unabhängig davon, was andere Menschen über mich sagen. Der ist sogar unabhängig von meinem Kontostand. Ja, total losgelöst von allen äußeren Umständen. Sondern Jesus sagt: Diesen Frieden, den gibt es nur in mir. Und damit meint er in Verbindung mit ihm. Ja, wenn ich mit ihm in Beziehung stehe. Und ich glaube, wenn ich mich nach diesem Frieden sehne, ja, und ich glaube, wir alle sehnen uns danach in Zeiten, die chaotisch sind, sagt Jesus uns dort hinein: Diesen Frieden, den findet ihr in mir. Und die Bibel sagt, es gibt einen Ort, wo ich hinkommen kann, gerade dann, wenn ich mir diese großen Fragen stelle: Warum hast du das zugelassen? Und der einzige Ort, wo ich wirklich am Ende auch eine Antwort darauf finden werde, ist das Kreuz. Es ist das Kreuz von Golgatha, wo Jesus selbst sein Leben gegeben hat. Ich soll dorthin kommen und mir seinen Frieden abholen. Und das ist was, was er mir schenken möchte und dir schenken möchte, ganz neu an diesem Tag heute. Okay, und es gibt vier Dinge, die ich dann dort am Kreuz erkennen werde. Vier Dinge, die wir uns jetzt zusammen anschauen werden. Das erste ist, am Kreuz erkenne ich und verstehe ich, dass Gott mich liebt. Ja, dass ich geliebt bin von Gott, das erkenne ich letzten Endes nur am Kreuz. Und ich glaube, das ist das, was ich am meisten und am wichtigsten wissen muss, wenn es in meinem Leben dunkel und finster wird. Ja, wenn es mir selber schlecht geht, dass ich weiß, der himmlische Vater, er liebt mich. Und ich habe im Neuen Testament mal nachgeschaut, wie viele Stellen es gibt, die darüber sprechen, dass Gott mich liebt, dass Gott uns liebt. Und ich muss euch ehrlich sagen, es gibt gar nicht viele Stellen, die das in der Bibel ausdrücken, dass Gott uns liebt. Was ich ganz oft gefunden habe, ist aber die Aussage, dass er uns bereits geliebt hat. Ja? Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, wo ist denn da jetzt der Unterschied? Was bedeutet das denn? Überall, wo uns verheißen wird, dass Gott uns geliebt hat, da ist vom Kreuz die Rede. Am Kreuz hat Gott, der Vater, uns seine Liebe gezeigt, die er für uns Menschen hat. Weil vom Kreuz geht ein Strom der Liebe aus, der auch in mein Leben hineinfließt, egal ob es mir gerade gut oder schlecht geht. Ja, egal, ob ich gerade was Gutes gelernt habe. Und das heißt, ich brauche mich nicht jeden Morgen neu fragen, liebt Gott mich? Nee, sondern ich weiß es, er hat mich bereits geliebt. Das ist eine der tiefsten Aussagen, die wir im Neuen Testament finden. Das steht fest, Gott hat sich festgelegt im Tod seines eigenen Sohnes. Eine Aussage, die da ganz deutlich hineinspricht, ist 1. Johannes 4, Vers 10, wo wir das lesen können, dass Gott uns zuerst geliebt hat, ja, dass ich nichts dazu beigetragen habe, dass Gott mich überhaupt angenommen hat. Ich habe sein Geschenk angenommen und ausgepackt, aber er hat mich zuerst geliebt. Und diese Botschaft, die muss ich wissen, besonders dann, wenn es für mich in ein finsteres Tal hineingeht, ja, dass es nicht von mir abhängig ist, sondern dass es Gottes freie Entscheidung war, mich zu lieben. Und ich weiß nicht, was Menschen um dich herum in deinem Leben dir schon gesagt haben. Ja, Menschen, die dir ganz nahe stehen, in deiner Familie, vielleicht irgendwelche Chefs, irgendwelche Leute. So den Eindruck, den man manchmal vielleicht haben kann, hey, ich bin doch nicht liebenswert. Und da ist die beste Medizin das Wort Gottes selbst dagegen, die uns sagt, nein, ich bin geliebt vom Vater im Himmel, weil er ist so weit gegangen, dass er seinen Sohn am Kreuz für mich hat sterben lassen. Und das möchte ich inmitten der Stürme meines Lebens sagen können, hey, ich bin geliebt von Gott, was auch um mich herum passieren mag. Ja, es ist eine Wahrheit, die größer ist als jede andere Wahrheit auf dieser Welt. Ich bin geliebt von Gott. Die zweite Wahrheit ist, Gott, er hat zu jeder Zeit die Kontrolle. Als erstes durchs Kreuz verstehe ich, dass der Vater mich liebt. Und als zweites sehe ich, dass Gott die Kontrolle hat. Und ich glaube, ich verstehe jetzt gleich selber nicht ganz genau, was ich euch versuchen werde zu erklären, ja, weil es irgendwie auch theologisch ein Mysterium ist. Ja? Also ich finde das total brutal schwer zu fassen. Obwohl Gott uns Menschen einen freien Willen geschenkt hat und wir ihn auch eigenverantwortlich einsetzen sollen, passiert doch immer und zu jeder Zeit das, was Gott möchte. Also du kannst dich frei irgendwie in dem Rahmen, den du hast, frei entscheiden. Und trotzdem passiert das, was Gott möchte. Immer und zu jeder Zeit. Und wir sehen diese beiden Wahrheiten eben ganz besonders am Kreuz. Ja, ganz besonders in der Kreuzigungsgeschichte vom Tod Jesu. Hey, dort gab es zum Beispiel diesen Präfekten, den Statthalter Pontius Pilatus. Und er hat der Menge freigestellt, hey, wen wollt ihr haben? Wen soll ich euch heute freigeben? Jesus oder Barabbas? Ja? Und ich glaube, für ihn war das eigentlich eine ganz klare Sache. Also er wusste, dass Jesus ein durch und durch guter Mensch ist. Der hat niemanden umgebracht, der hat niemanden was zuleide getan. Und natürlich wollte er nicht, dass er verurteilt wird, sondern dass er freigesprochen wird. Und auf der anderen Seite schlägt er ihn dann diesen Gefangenen Barabbas vor. Ja, so ein Terrorist, ein Mörder, der schlimmste Mafiosi, den du dir vorstellen kannst. Und er fragt das Volk, ja, wen wollt ihr denn haben? Und sie schreien, Barabbas, gib uns Barabbas. Und wenn man die Frage stellen würde, ja, haben sich diese Menschen jetzt frei dazu entschieden für Barabbas und gegen Jesus, dann müsste man natürlich sagen, ja, auf jeden Fall haben sich Menschen dafür freiwillig entschieden und auf der anderen Seite dazu entschieden, Jesus ans Kreuz zu nageln. Nun war es Gottes Plan, von Anfang an seinen Sohn für uns in den Tod zu geben, zur Vergebung unserer Sünden? Ja, das war es auch, gleichzeitig. Und hier sehen wir das Mysterium auch des Kreuzes. Obwohl Menschen sich aus freien Stücken dazu entschieden haben, dass Jesus hingerichtet und gekreuzigt wird, gibt es auf einer anderen Ebene, die nichts mit Menschen zu tun hat, einen größeren und einen souveräneren Plan Gottes, bei dem er die Kontrolle behält, vom Anfang bis zum Ende und wo er ganz genau wusste, wie er ausgehen wird. Gott ergab den Willen. Und ich kann euch nicht so richtig gut funktionieren, auch wie das in eurem Leben funktioniert. Aber es zeigt eine wichtige Wahrheit auf, die wir inmitten von all unserem Leid in unserem eigenen Leben auch sehen müssen. Und das ist, Gott, er hat die Kontrolle auch in meinem Leben. Und er hält mich in seiner Hand. Und er hält nicht nur mich in seiner Hand, sondern ehrlich gesagt hält er die ganze Welt in seiner Hand. Er bestimmt den Lauf der Welt und nicht wir, nicht die Nachrichten, ja, nicht irgendeine Partei, der du heute Nachmittag zum Sieg verhelfen wirst, nicht irgendein Politiker, nicht irgendein Diktator, nee, sondern Gott. Er hält die ganze Welt in seiner Hand und er bestimmt, was passiert. Und vielleicht fragst du dich deswegen auch ganz besonders, ja, warum lässt Gott denn dann besonders das Böse auf dieser Welt zu? Ja, warum nimmt er nicht einfach all das Böse weg, was da ist auf dieser Welt? Und auf diese Frage, also ich finde sie ganz schwer mit Argumenten zu beantworten. Ja, es gab so viele Philosophen und Theologen, die in Streitgesprächen und Büchern das versucht haben zu bearbeiten. Und es ist ultra krass, wie um diese Frage gerungen wird. Und ich will mich da jetzt gar nicht drauf einlassen, aber ich möchte einen einzigen Punkt setzen, der mir wichtig ist. Und der heißt, Gott wollte von Anfang an Menschen haben, die ihn aus freien Stücken und aus einem freien Willen heraus lieben. Ja, Gott, er wollte keine Roboter haben. Hätte er sich auch erschaffen können. Einfach Menschen, die genau das tun, was er möchte. Aber Gott, er wollte Gegenüber haben. Gott wollte Liebhaber haben. Menschen, die ihn lieb haben, aus freien Stücken heraus. Welche ihn kennen, welche ihn lieben, welche ihn nur deswegen auch anbeten können. Denn ehrlich gesagt, Liebe ist erst dann Liebe, wenn sie freiwillig geschieht. Ja, also wenn ich jemanden eine Pistole an den Kopf halte und ihn frage, ob er mich liebt, dann ist seine Antwort nichts wert. Wenn sich eine Person an mich hängt, wenn ich mich an eine Person hänge, einfach weil ich mich aus freien Stücken dafür entschieden habe, ja, dann kann man das Liebe nennen. Und Gott, er wollte von Anfang an, dass die Menschen ihn aus freien Stücken heraus lieben und nicht aufgrund von irgendeinem Zwang. Und es ist eine freie Entscheidung deswegen, dass ich sage, Gott, ich möchte dir nachfolgen. Hey, ich sehe dich in deiner Größe, ich sehe dich in deiner Herrlichkeit und dafür bete ich dich an und nicht deswegen, weil du mich dazu zwingst. Das wollte Gott von Anfang an. Das Problem ist, dass diese Wahlfreiheit, diese Willensfreiheit eben auch eine Kehrseite hat. Es ist wie eine Medaille. Ja, also ich kann mich nun zu Dingen entscheiden, die ich lieben will, aber genauso kann ich mich eben auch entscheiden, alles Mögliche Böse zu tun. Ja, hält mich jetzt keiner davon ab. Gott hat mir eine Wahlfreiheit dort geschenkt. Und wenn ich beten würde, Gott, ich bitte dich, dass du alles Schlechte auf dieser Welt wegnimmst, bedeutet das für mich gleichzeitig, dass ich an ihn zu lieben oder mir die Wahlfreiheit zu nehmen, ob ich mich entscheiden kann, ihn zu lieben oder nicht. Aber ich brauche diesen freien Willen. Wofür? Um mich entscheiden zu können, Gott aus freien Stücken zu lieben. Ja, ansonsten wäre das nicht möglich. Ansonsten könnte ich niemals sagen, Jesus, ich habe verstanden, was du da am Kreuz getan hast. Du hast dein ganzes Leben für mich hingegeben und ich möchte, dass du in meinem Leben die Nummer eins bist. Und deswegen, Gott sagt, wir haben das vorhin in ein paar Gebeten hier auch schon gehört, es wird der Tag kommen, den Gott festgesetzt hat, wo all das Böse nicht mehr sein wird. Die Bibel beschreibt ihn uns mit unterschiedlichsten Bildern, ja, als den Himmel, als einen Ort, wo es keine Tränen mehr geben wird, wo es kein Leid mehr geben wird, kein Hass, kein Krieg, kein Hunger, keine Sünde. Das, wofür unser Herz eigentlich geschaffen ist, ja, das, was jedes Herz höher schlagen lässt, ein Ort in paradiesischen Zuständen. Aber bis wir dort sind, hat jeder Mensch noch eine Wahlfreiheit. Jeder Mensch eine Wahlfreiheit, Dinge zu lieben und Dinge zu hassen. Und mit diesem freien Willen kann ich mich entscheiden, dass ich jetzt entweder Gott anbete oder dass ich ihn ablehne, dass ich ihn vielleicht sogar verfluche. Und der einzige Ort, wo ich sehe, dass Gott die Kontrolle im Chaos hat, das ist am Kreuz, dort, wo Gott das selbst gezeigt hat. Die dritte Wahrheit des Kreuzes ist, Gott, er kann aus jeder Krise noch was Gutes machen. Also ich sehe, dass Gott mich liebt. Ich sehe, dass es am Kreuz eine Freiheit gibt und gleichzeitig Souveränität in dem Spannungsfeld. Und als drittes sehe ich, dass Gott aus allem noch was Gutes wenden kann. Wisst ihr, an dem Tag, an dem Jesus gestorben ist, er muss so heftig gewesen sein für seine Nachfolger, für seine Jünger. Wenn sich gedacht haben, oh Mann, unsere ganze Welt bricht zusammen. All das, was wir geglaubt haben, ist jetzt nicht mehr. Und ich meine, sie haben alles Mögliche versucht, damit Jesus nicht gefangen genommen wird. Sie waren in diesem Garten Gethsemane am Ölberg gewesen. In der Nacht kommen die Soldaten an, ja, und wollen Jesus mitnehmen. Und Petrus, das Erste, was er macht, ist, er zieht ein Schwert, ja, und er schlägt dem Gesandten Malchus sein Ohr ab. Ja. Hey, und ich sag euch, der wollte ihm nicht das Ohr abschlagen. Der wollte ihm den Schädel spalten. Ne? Der wollte alles tun, um zu verhindern, dass Jesus entführt, dass Jesus gefangen genommen wird. Und dann, als Jesus gestorben ist, tatsächlich ganz am Ende, da brach in den Jüngern eine Welt zusammen. Und sie haben sich versteckt, sie hatten Angst. Ich finde, wenn man die Evangelien liest, sie waren die hoffnungslosesten Menschen auf dieser Erde. Sie hatten nichts mehr, was ihnen Halt gegeben hat. Und sie haben gecheckt, okay, Jesus, er ist jetzt wirklich so richtig tot. Er liegt in dieser Steinhöhle. Wie geht unser Leben jetzt eigentlich weiter? Und da war so viel Verzweiflung, so viel Hoffnungslosigkeit in ihnen zu diesem Zeitpunkt. Wir jetzt heute, wir sind in einer relativ komfortablen Situation. Wir spulen 2000 Jahre vor und wir gucken auf das Kreuz und wir sagen, Jesus, das ist das Beste, was wir uns jemals in unserem Leben hätten erhoffen können. Das Allerbeste im Leben ist dort passiert. Ja? Und ich sehe dich, Jesus, wie du dich für mich in den Tod gegeben hast und mir ist vergeben und ich bin angenommen. Und wenn ich das sehe, ist auf einmal so eine mega riesige Dankbarkeit auch da. Die einen, die Jünger, die waren hoffnungslos vor 2000 Jahren und wir haben heute allen Grund, Hoffnung zu haben. Jesus, er ist am Kreuz für uns gestorben und das, was das Kreuz selbst tut, es ist so krass, wo am Freitag noch Verzweiflung war und am Samstag die tiefste Depression und Hoffnungslosigkeit, da war am Sonntag schon die größte Freude, die größte Hoffnung da, weil sie gemerkt haben, unser Herr lebt, er ist wieder auferstanden und weil er lebt, kann auch ich leben. Und das müssen wir verstehen, dass Jesus selbst durch das Kreuz in der Lage ist, Dinge zu drehen und zu wenden. Und wenn ich Dinge durchmache in der finsteren Tal, dann will ich diesen Aspekt des Kreuzes niemals vergessen. Seine Güte, sie wird zum Zug kommen. Gottes Güte, sie wird zum Zug kommen, auch in meinem Leben. Halleluja. Gott hat uns nicht vergessen. Ja? Und Gott kann aus allem, wenn er das will, noch was tun und es wenden. Und das vierte ist jetzt ganz am Ende und damit möchte ich jetzt dann auch gleich abschließen. Am Kreuz, da verstehe ich, dass Gott mich versteht. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Hebräer 4, Vers 15, da können wir lesen, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Herr Jesus, er versteht dich, wie es dir geht. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Und weißt du, manchmal kann ich durch Leid hindurchgehen und mir diese Frage stellen, warum? Hey, ich bin fix und foxy, ja, ich bin fertig. Warum, Gott, greifst du jetzt nicht ein und holst mich raus aus dieser Finsternis? Warum tust du nicht was, damit sich das verändert? Ja, und manchmal stelle ich mir vielleicht immer wieder diese Frage, ja, warum? Und ich glaube, ich denke und ich habe gelernt, es kann einen echt zermürben innerlich, immer wieder diese Frage zu stellen. Und ich glaube, am Ende komme ich mit dieser Frage nicht weiter, komme ich nicht zu einem Ende. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich weiß, wenn ich aufs Kreuz schaue, dass ich eine Ressource habe, die alles in mir verändert. Ich komme mit dieser Frage zum Kreuz und frage mich, warum eigentlich? Und ich bin völlig auf mich selbst ausgerichtet und kriege am Kreuz einen Richtungswechsel, einen Blickwechsel und mein Fokus, der ändert sich. Dass ich aufs Kreuz schaue und sehe, wow, Jesus, das hast du für mich getan. Ja, du bist dahin gegangen, hast dich anspucken lassen, dich schlagen lassen, dich auspeitschen lassen, dich ans Kreuz nageln lassen, obwohl du das niemals gemusst hättest. Ja, du hättest jedes Recht der Welt gehabt, irgendwie dem auszuweichen. Hast dir eine Dornenkrone anziehen lassen, hast dich ans Kreuz nageln lassen. Du, der König der Könige, der König der ganzen Welt, der Sohn Gottes. Jesus, du hast das für mich gemacht. Und auf einmal verstehe ich in meinem persönlichen eigenen Leid, dass ich mein Fokus einfach ändert. Und ich gucke weg von mir selbst und ich gucke hin auf Jesus. Und auf einmal merke ich, dass in meinem Leben vielleicht auch aus der puren Verzweiflung eine Dankbarkeit darüber wird. Und ich zu Jesus sagen kann, hey, ich weiß, dass ich das nicht alleine durchmache, sondern ich weiß, dass du dabei bist. Ich weiß, dass du ein Gott bist, der nicht taube Ohren hat, sondern dass du mich hörst. Ich weiß, dass ich mit einem Gott rede, der sogar mit mir mitfühlt. Du bist nicht jemand, der mich nicht verstehen kann, sondern du hast selber noch so viel Schmerzhafteres in deinem Leben erlebt. Ich rede mit einem Gott, der mich sieht und der mich versteht. Und das ist die Situation, wo ich auf einmal merke, okay, es passiert was, dass Gottes Kraft und seine Liebe und vor allem sein Friede mein Herz bewegt. Und das ist eine ganz andere Ebene, als dass ich sie einfach mit einer rationalen Antwort totschlage. Die habe ich noch nicht gefunden auf diese Warum-Frage, sondern es ist eine Ebene, die unser Herz anspricht. Dass ich verstehe, Jesus, du bist vorangegangen und du hast das getan, ja, und deswegen kann ich mich bei dir ausruhen. Und ganz zum Ende der Predigt möchte ich euch gerne einfach einladen, mal die Augen zu schließen und zusammen mit uns noch zu beten. Und ich lade uns ein, dass wir innerlich alle auf dieses Kreuz von Jesus schauen, ja, dass wir uns innerlich dieses Kreuz vorstellen. Und wenn du gerade ganz persönlich auch so einen Schmerz durchmachst, wo du dich fragst, ja, warum eigentlich? Dass du diese Emotion nimmst, was es auch immer sein mag, ob das irgendwie Verzweiflung ist oder Wut, Hoffnungslosigkeit, Ungerechtigkeit, dass du diese Emotionen nimmst und sie bei Jesus selbst am Kreuz ablegst. Ja, dafür kannst du dich entscheiden und kannst sagen, Jesus, das lege ich jetzt heute Morgen am Kreuz hier bei dir mal ab. Und sagst zu Jesus, hier, nimm meinen Schmerz, nimm das, was mich irgendwie zermürbt, nimm es mir ab. Als nächstes möchte ich dich bitten, dass du einfach 5 Worte betest. 5 Worte glaubensvoll an Gott betest und zu ihm sagst, Jesus, ich empfange deinen Frieden. Das ist das, was du mir schenken willst. Das ist mein Eigentum, was du mir geben willst. Ja, sprich ihm das Gegenüber aus. Ich empfange deinen Frieden, Jesus. Ja, leg all das, was so schwer ist, leg es ihm ab und hol dir das ab, was er für dich bereit hat. Das ist das, was er dir schenken will. Und das darfst du dir zu eigen machen. Jesus, ich empfange deinen Frieden. Und ich danke dir, Jesus, dass du unser Friede geworden bist. Und wir auf die großen Fragen unseres Lebens, die uns quälen, mit einem Geschenk beschenkst, ja, was nicht jede Frage auflöst, aber doch eine Sicherheit ist, dass wir nicht alleine sind und dass wir mit dir zusammen dort durchgehen. Und dort möchte ich dir von Herzen dafür Danke sagen, dass du unser Friede geworden bist und unser ganzes Leben mit deinem Heiligen Geist führen und leiten willst und uns deinen Frieden gesandt hast. Ja, dass du selbst gesagt hast, es ist gut, dass ich gehe, damit ihr ihn, den Beistand, den Stellvertreter empfangen könnt. Und dafür sagen wir dir heute von Herzen Danke, Jesus, dass du uns deinen Geist gegeben hast und mit deinem Frieden in uns lebst.